Ich habe euch das gestern erklärt mit diesen Träumen, dass diese Träume Josefs und auch die Träume von Mundschenk und Bäcker und dann die Träume des Pharao der Schlüssel sind. Der rote Faden dieser Geschichte mit Josef. Drei Traumpaare werden hier als Struktur angegeben. Das ist die Art und Weise, wie Gott in dieser Josefsgeschichte spricht, wie Gott ins Leben dieses Josef, aber auch ins Leben der Menschen, die mit Josef zu tun haben, hineinspricht. Und in diesen Träumen erfährt dieser Josef von der Verheißung seines Lebens. Dein Leben, das sagt ja diese beiden Träume, dein Leben wird nicht enden, bis das Wirklichkeit geworden ist, dass deine Brüder und dein Vater sich einmal verneigen werden vor dir. Dein Leben wird nicht enden, bevor das passiert. Das ist die Verheißung seines Lebens. Und die Frage war für Josef, für seinen Vater und seine Brüder die gleiche, wie sie sich für uns stellt. Wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Wie ernst nehmen wir so eine Verheißung? Wie ernst nehmen wir das, wenn Gott so eine Verheißung zuspricht? Wie sehr vertraue ich drauf? Glaube ich das, was Gott gesagt hat? Oder lebe ich fromm atheistisch? Man kann fromm atheistisch leben, man kann fromme Rituale praktizieren. Ist gar nicht so schwer, es ist nicht sehr schwer, zu einem Pfingstjugendtreffen nach Eidlingen zu kommen. Wenn man halbwegs Busfahrpläne lesen kann, kriegt man das halbwegs unfallfrei hin. Aber es ist sehr viel schwerer im Alltag, in den Krisensituationen, in den Stunden der Versuchung, wir hatten es gestern davon, das dann auch durchzuhalten. Man kann Veranstaltungen besuchen, rauf und runter. Aber wenn ich im Alltag meinem Geld mehr vertraue als der Kraft Gottes, wenn ich im Alltag meiner Kraft, meinem Reichtum mehr vertraue als der Kraft Gottes, wenn es mir mehr um Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht, um Geld geht als der Ehre Gottes, dann lebe ich faktisch atheistisch, obwohl ich bestens eingebunden bin in einem christlichen Setting mit Jugendkreis und Jungschar und Gemeinde und was weiß ich alles. Das ist die Frage, vertraue ich dem Wort Gottes? Wie ernst nehme ich dieses Wort Gottes? Die Deutsche Bank, die hatte vor Jahren einen sagenhaften Werbeslogan. Da war ich richtig neidisch, dass der mir nicht eingefallen ist. Der Werbeslogan, der hatte nur einen Fehler. Er passt für Gott und das Leben aus Gott und den christlichen Glauben wunderbar, aber er passt überhaupt nicht für die Banken. Der Werbeslogan lautete, Vertrauen ist der Anfang von allem. Das gilt für Gott, aber nicht für die Deutsche Bank. Bei Banken ist Kontrolle der Anfang von allem. Aber für die Josefsgeschichte gilt das, gilt genau das. Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertraue ich der Zusage Gottes oder vertraue ich meiner Knete, den Moneten, meiner Kraft oder was auch immer. Und ich möchte, wie immer, drei Punkte, das mit diesem Werbeslogan durchstrukturieren. Das erste, Vertrauen ist der Anfang der Hoffnung. Vertrauen ist der Anfang der Hoffnung. Der Papa von Josef, Jakob, der wusste, dass hinter den Träumen seines Lieblingssohnes, seines Filius, Gott steht, dass diese Träume von Gott kommen. Aber er hat dieses Wissen nicht ernst genommen in seinem Leben. Hätte Jakob die Träume Josefs ernst genommen, dann hätten ihm Zweifel kommen müssen, als die Brüder kamen und ihm dieses blutverschmierte Edelgewand von Josef unter die Nase gehalten haben, dann hätten ihm Zweifel kommen müssen. Denn wenn Gott diesem Josef im Traum zeigt, dass sich einmal die Brüder und er vor ihm verneigen werden, dann konnte Josef jetzt noch nicht tot sein, dann konnte das nicht die Wahrheit sein, dass sein Sohn von irgendeinem wilden Tier gefuttert worden ist. Das konnte nicht die Wirklichkeit sein. Wenn Josef wirklich tot war, dann musste Gottes Offenbarung falsch gewesen sein. Dann musste sich Gott geirrt haben. Und jetzt stand Jakob vor der Frage, wem glaube ich? Diesen Lügenbrüdern mit diesem blutverschmierten Kleid oder glaube ich der Verheißung Gottes? Weil Jakob dieser Offenbarung Gottes nicht vertraut hat, wird er zum Opfer der Lüge, die ihm die eigenen Söhne auftischen. Die Sache ist umso delikater, als Jakob genau das widerfährt, was er selbst seinem eigenen Vater angetan hat. Er hat sich den Erstgeburtssegen erschlichen. Er hat seinen Bruder Esau betrogen und seinen Vater Isaak belogen. Der ging, der Papa Isaac, der war schon etwas, ja, wie würde man sagen, halb dement, ne? Der konnte nicht mehr richtig sehen, nicht mehr riechen und was weiß ich. Der Jakob bindet sich ein Ziegenfell auf den Arm und geht zu Papa Isaac und sagt, ich bin Esau und ich brauche jetzt endlich den Segen und hier, meine Haut ist rau. Und Papa Isaac tastet noch mit den letzten Sinnen, die er hat, und spendiert diesem Jakob den Segen, den eigentlich Esau bekommen müsste. Er behumst den Vater, er behumst den Bruder, und mit dieser Lüge ist ein Programm angelegt in seinem Leben. Und es ist schon verrückt. Er hat seinen Vater mit einem Ziegenfell betrogen und seine Söhne betrügen ihn mit Ziegenblut. Mit dem Blut einer Ziege über dieses Kleid getröpfelt, betrügen ihn die eigenen Söhne. Dass sich diese Dinge so auffällig wiederholen, das ist nicht nur literarischer Stil. Das ist ein Grundgesetz des Lebens. So wie der junge Jakob seinen Vater und seinen Bruder über den Tisch gezogen hat, so führen ihn jetzt seine eigenen Söhne hinters Licht. Jakob muss exakt das erleiden, was er selbst anderen angetan hat. So wie du dich heute gegenüber deinen Eltern verhältst, so werden sich einmal deine Kinder, die du noch gar nicht hast, gegenüber dir verhalten. Unser Leben spricht immer viel lauter als das, was wir sagen. Und dein Leben wird viel lauter ins Leben deiner Kinder hineinsprechen als das, was du ihnen vorliest oder erzählst. Du kannst ihnen 1000 tolle Erziehungsbücher vorlesen. Sie werden nicht das leben, was du ihnen vorliest. Sie werden immer das leben, was du ihnen vorlebst. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem Kinder lesen. Nichts anderes. Da kannst du ihnen 1000 andere tolle Dinge vorlesen. Sie werden das leben, was du lebst. Und sie werden das leben, was du heute lebst, obwohl du noch lange keine Kinder haben wirst. Aber dein Leben ist ein Fingerabdruck, ist eine dicke DNA und du kannst Gift draufnehmen. Deine Kinder werden in 20 Jahren das lesen können, was du heute vorlebst. Die Söhne Jakobs machen es mit ihrem Vater nicht anders, als es Jakob mit seinem Vater getan hat. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass die damals noch gar nicht auf der Welt waren. Deine Kinder brauchen vieles von dem, was du heute tust, nicht mitbekommen. Sie werden es einmal lesen können. Und jetzt kommt diese Szene. Die Brüder kommen zurück, haben diese Edelklamotten, diese Designerklamotten von Josef dabei, haben es ordentlich in Blut gedrängt und jetzt halten sie es diesem Papa Jakob hin. Und die Botschaft ist klar, sorry Papa, Josef ist tot, vergiss ihn, du kannst dir deinen Lieblingssohn in die Haare schmieren, der ist nicht mehr. Und genauso werden euch und uns allen heute auch immer wieder blutverschmierte Klamotten unter die Nase gehalten, werden uns auch immer wieder Lügen vorgegaukelt. Was sind denn die blutverschmierten Klamotten von heute? Die üblen Brüder von heute wollen uns weismachen, dass du Gott vergessen kannst, dass es Gott gar nicht gibt und dass der christliche Glaube im Grunde Blödsinn ist. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Glaube nur zum Irrsinn zählt. Das sind die blutverschmierten Klamotten, vergiss Gott. Das kann man wissenschaftlich, da wird dann wissenschaftlich groß rumgedönst, dass man Gott vergessen kann. Und das ist aber nichts anderes als auch so ein blutverschmiertes Kleid, das man dir unter die Nase hält. Wem glaubst du? Glaubst du den Brüdern, die dir diese Klamotten unter die Nase halten? Oder glaubst du dem Gott, der verheißen hat, dass sich einmal alle Knie beugen werden vor Christus Jesus, dem Herrn, zur Ehre Gottes des Vaters? Auch die Knie derer, die heute die Spottkübel über Jesus auskippen. Wem glaubst du? Es gibt üble Brüder von heute, die wollen uns weismachen, dass es keinen Schöpfer und keine Schöpfung gegeben haben kann, weil man anscheinend bewiesen habe, dass die Welt durch puren Zufall entstanden sei. Wisst ihr aber, wenn die Welt, nehmen wir das mal an, wenn die Welt durch puren Zufall entstanden ist und wenn es keine Instanz gibt, die hier schöpferisch gewirkt hat, dann ist es letztlich völlig egal, wie Menschen sich verhalten. Dann ist auch Ethik purer Zufall. Dann gibt es keine Verantwortung vor einem Gott. Dann gibt es auch kein letztes Gericht, wo Menschen sich einmal vor einer allerletzten Instanz verantworten müssen. Wenn es Gott nicht gibt, ist alles egal. Oder glauben wir dem Gott, der verheißen hat, dass er nicht nur diese Erde geschaffen hat in ihrer Schönheit, sondern dass er auch eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird und dass er einmal ein gerechtes Gericht halten wird, wo jeder sich verantworten muss für das, was er getan hat. Es gibt Brüder, die wollen uns weismachen, dass die biblische Ethik völlig überholt ist, völlig von gestern, mittelalterliche Angelegenheit, eine talibanische Moralvorstellung, die man komplett vergessen kann. Wir erleben eine irrsinnige Debatte in unseren Tagen. Wir erleben eine Gesellschaft, die es sich strengstens verbittet, Regeln fürs Leben zu bekommen, erst recht eine Sexualethik fürs Leben vorgeschrieben zu bekommen und die sich gleichzeitig empörend darüber aufregt, zu Recht empörend darüber aufregt, über diese Missbrauchsskandale an Kindern. Das Letztere ist richtig, das Erstere ist aber Heuchelei. Wir haben nicht nur Missbrauchsskandale an Kindern, das ist die Spitze eines Eisbergs einer sexuell verwahrlosten Gesellschaft. Es ist komplett richtig, dass man das stigmatisiert, dass Kinder missbraucht werden und unsägliches Elend in das Leben von Kindern kommt. Aber das alles ist nur ein Teil einer verwahrlosten Sexualethik und das ist die Spitze des Eisbergs von Millionen von missbrauchten Menschen in unserem Land. Man kann das eine nicht geißeln und das andere gutheißen. Wem glauben wir? Glauben wir diesen Brüdern von heute, die uns sagen, eure Ethik ist von vorgestern, oder glauben wir dem Gott, der verheißen hat, dass der, der seinen Willen tut, sein Lebenshaus nicht auf Sand baut? Die Brüder von heute wollen uns weismachen, dass unsere Zukunftshoffnung ein leeres Trugbild ist. Und als wir nur auf den Sankt-Nimmerleins-Tag der Weltgeschichte warten, 2000 Jahre ist er nicht mehr gekommen, vergiss es, schminkst dir ab, schmierst dir in die Haare. Aber Jesus hat gesagt, es kommt der Tag, an dem ich wiederkommen werde. An dem ich kommen werde auf den Wolken des Himmels und an dem ich alle, die heute an mich glauben, zu mir ziehen werde. Wir alle miteinander stehen immer wieder in dieser Situation Jakobs. Glaube ich den blutverschmierten Klamotten, die man mir unter die Nase hält? Glaube ich den Lügenbrüdern dieser Welt? Glaube ich dieser Vorspiegelung falscher Tatsache? Oder glaube ich den Verheißungen Gottes, der gesagt hat, alles auf dieser Welt wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, die gelten, die sind tragfähig. Jakob hat damals diesen verlogenen Söhnen geglaubt und deshalb fiel er in eine tiefe Verzweiflung, während sein Sohnemann Josef schon längst auf dem Nil Kreuzfahrten machte mit Cocktailpartys und es ihm schon wieder super gut ging, hing Jakob in der totalen Depression zu Hause, nur weil er den Lügenbrüdern mehr geglaubt hat als der Verheißung Gottes. Wie viele sinnlose Jahre hat dieser Jakob verbracht, weil er den verlogenen Söhnen mehr geglaubt hat als der Offenbarung Gottes? Wie viele sinnlose Jahre hat Jakob verlebt, weil er sich schon früh für dieses Prinzip der Lüge und der Täuschung entschieden hat? Und jetzt wird er selber in den letzten Jahren und Jahrzehnten seines Lebens ein Opfer der Lüge. Wem willst du glauben? Wem willst du glauben? Das ist die Grundfrage unseres Lebens und ich habe diese Frage sehr bewusst so formuliert. Es geht immer um eine Alternative. Es ist ja nicht so, dass auf der einen Seite die Wissenschaft stünde, die 100% die Wahrheit gepachtet hätte und auf der anderen Seite irgendein vager Glaube, der so sein kann oder auch nicht. Nein, in dieser Welt stehen sich immer Glaube und Irrglaube, Lehre und Irrlehre gegenüber. Und mit deinem Glauben oder Unglauben entscheidest du darüber, was in deinem Leben einen letzten Halt, was dir in deinem Leben einen letzten Halt geben soll. Es ist eine Entscheidung zwischen Lehre und Irrlehre, zwischen Glaube und Irrglaube. Und du musst wie Jakob die Entscheidung treffen. Wem widme ich mein Vertrauen? Vertrauen ist der Anfang von allem. Und wenn du glaubst, dass es nur das gibt, was man sieht, und wenn du glaubst, dass Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld das Entscheidende im Leben sind, okay. Es gibt Menschen, die im Rahmen dieser Lebenszeit damit glücklich geworden sein sollen. Aber diese Dinge sind keine Antwort auf die Frage nach der Ewigkeit. Diese Dinge geben keine letzte Hoffnung. Und diese Dinge geben keine letzte Antwort auf die Sinnfrage unseres Lebens. Da muss mehr sein. Wem willst du glauben? Wem willst du vertrauen? Und aus dieser Vertrauensfrage ergibt sich die Frage, für was willst du lieben? Wofür willst du lieben? Wofür willst du deine Liebe investieren in dieser Welt? Der Apostel Paulus schreibt einmal im 1. Korintherbrief einen bemerkenswerten Satz. 1. Korinther 15, 58, ich übersetze mal frei nach Gekle. Darum, liebe Brüder und Schwestern, lasst es richtig krachen im Dienst für Gott, weil ihr wisst, dass euer Einsatz für Jesus nicht für die Katz ist. Nicht für die Katz. Paulus schreibt nicht vergeblich, hört sich besser an. Wer sein Vertrauen in Jesus investiert, wer an diesem Wort Gottes, das bleiben wird bis in Ewigkeit, festhält, der investiert nicht für die Katz. Bei Jesus ist nichts für die Katz. Das ist das Geheimnis von Josefs Leben. Er hat sich festgehalten an dieser Verheißung Gottes. Und dieses Vertrauen war der Anfang von allem in seinem Leben. Und während Jakob trauernd und depressiv zu Hause sitzt, vollzieht sich bei Josef ein Heilungsprozess im Leben. Und das ist der zweite Punkt. Vertrauen ist der Anfang der Vergebung. Vertrauen ist der Anfang der Vergebung. In Kapitel 41, Vers 51, da steht ein bemerkenswerter Vers. Josef war reich und berühmt geworden, hatte diesen Mega-Job bekommen, hatte geheiratet, hatte eine Frau und zwei Söhne, und dann heißt es hier: Und den ersten nannte er Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Da hat sich einer nicht zerstören lassen von den negativen Dingen des Lebens. Da ist einer gewachsen an den negativen Dingen des Lebens. Da geht es auch um ein inneres Wachstum. Ich habe das gestern Morgen schon gesagt, die Enttäuschungen und die Frustrationen des Lebens sind Teil der Ausbildung Gottes. Und durch diese Dinge sollen wir reifen, die sollen uns weiterbringen, die sollen uns prägen. Wisst ihr, Diamanten entstehen durch unglaublichen Druck über unglaublich lange Zeit und durch einen harten Schliff von einer harten Schleifscheibe. Und die Diamanten Gottes, die heute in 8000-facher Zahl vor mir sitzen, werden nicht anders glänzen als durch manchen Druck und durch manchen Schliff im Leben, der euch zu glänzenden, orientierenden Persönlichkeiten Gottes werden lässt. Lass es deshalb nicht zu, dass die negativen Dinge des Lebens dich fertig machen, sondern nimm sie als eine Gelegenheit an, um zu wachsen. Gestehe dir die Verbitterung im Leben nicht zu. Gestehe dir die Unversöhnlichkeit nicht zu. Gestehe dir den Hass und die Wut und den Zorn nicht zu im Leben. Gestehe dir es nicht zu. Wisst ihr, diese Dinge, Wut, Hass und Zorn, die machen die Ratten dieser Welt nicht kaputt. Jemand hat mal diesen berühmten Satz geprägt: zu hassen, zu verbittern und zu vergeben. Das ist so, wie wenn man Rattengift trinkt und dann wartet, dass die Ratte stirbt. Kannst du komplett vergessen. Ich habe mal einen jungen Mann getroffen, der wurde über seine ganze Kindheit hinweg von seinem Stiefvater terrorisiert. Prügel ohne Ende, wegen den kleinsten Kleinigkeiten, zack, Prügel. Und er lebte jahrelang mit der Angst, dass eines Nachts sein Stiefvater ihn erstechen würde. Stell dir diese Kindheit vor. Angst zu haben, wenn du einschläfst, dass nachts der Stiefvater kommt und dir ein Messer zwischen die Rippen rammt. Dieser Junge erlebte zu Hause die Hölle. Und dann fing er an, als junger Mensch Kraftsport zu machen, Kampfsport zu trainieren. Und das einzige Ziel und der einzige Hintergrund war, er wollte eines Tages in der Lage sein, seinem Vater so eine in die Fresse zu hauen, so einen Gong auf die 12 zu geben, dass es bei dem dermaßen klingelt, dass er kapiert, was Sache ist im Leben. Der Hass war seine Motivation. Nur, dieser Hass führte nicht dazu, dass sein Schwiegervater kaputt ging, sondern dieser Hass führte dazu, dass er kaputt ging, psychisch und physisch kaputt ging. Und irgendwann war er am Ende. Und das war gut so, denn das Ende ist immer der Punkt im Leben, an dem man Jesus treffen kann. Jesus begegnet Leuten vorzugsweise dann, wenn sie am Ende sind. Denn Gott liebt es, aus nichts etwas zu machen, und deshalb müssen Menschen erst nichts werden, bevor Gott etwas mit ihnen machen kann. Und genau dort hat er dann auch Jesus getroffen. Und Jesus hat ihm dann über einen langen Prozess, das sind Geschichten, die lang dauern, gezeigt, wie er diese Probleme regelt. Und am Ende eines langen Weges der inneren Heilung konnte er sich sogar mit seinem Stiefvater versöhnen. Er hat ihm nie einen in die Fresse gehauen. Aber am Ende war er in der Lage, hat er von Gott die Kraft bekommen, diesen Menschen, den er gehasst hatte wie keinen zweiten, hat er die Kraft bekommen, ihn zu lieben, sich mit ihm zu versöhnen. Und das ist so ein bisschen wie diese Geschichte mit Josef. Dieser Josef hatte eine bescheidene Familie erwischt. Der kam aus einer sogenannten Patchwork-Familie. Heute spricht man von einer Ergänzungsfamilie. 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Die Töchter sind da noch gar mitgezählt. Also ein Kaninchenstall von Kindern, von ganz unterschiedlichen Begattungspartnern. Der kam aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Der Urgroßvater war Immigrant in Israel. Der eigene Vater lebte Jahrzehnte im Ausland. Und nicht nur aus einer Ergänzungsfamilie, nicht nur Migrationsfamilie, der kam auch aus einer Konfliktfamilie. Der Vater und sein Onkel waren sich ein halbes Leben lang Spinnefeind. Solche Familien nennt man heute Risikofamilien. Und wenn man in so eine Risikofamilie hineingeboren wird, dann hat man schlechte Startchancen fürs Leben. Das war die Ausgangslage des Lebens von Josef. Und vielleicht sitzt du heute Morgen auch da in irgendeiner dieser Bänke und sagst dir, Mensch, ich habe irgendwie auch die A-Karte gezogen. Warum habe ich die Eltern erwischt und keine anderen? Warum habe ich die Rolle in meinem Leben und keine andere? Warum habe ich die Figur? Warum habe ich das Gesicht und kein anderes? Warum habe ich die Geschwister erwischt? Warum habe ich diese Lebensumstände und so weiter? Es gibt so viele Menschen, die unglücklich sind mit den Umständen und mit den Grundbedingungen, mit denen sie leben müssen. Sieht nicht jeder so schön aus wie ich, ist klar. Man muss dann klarkommen damit. Und du hast jetzt zwei Chancen, zwei Möglichkeiten. Du kannst dich fertig machen über dem, was war in deinem Leben. Du kannst dich fertig machen über dem, was ist in deinem Leben. Du kannst deinen Hass pflegen, vielleicht sogar deinen Selbsthass. Du kannst deinen Zorn und die Wut kultivieren, das kann man machen. Aber das alles wird dich nicht weiterbringen, keinen Meter im Leben. Das Einzige, was dich weiterbringt, ist zu sagen, ja, okay, das ist schon komisch, warum mich Gott in solche schwierigen Verhältnisse gesetzt hat. Aber ich will jetzt mal nachfragen und nachforschen, was sich Gott dabei gedacht hat. Und ich will aufhören, nach dem Warum zu fragen und mal anfangen, nach dem Wozu zu fragen. Wozu könnte das denn gut sein, dass ich mich so schwer tue in der Schule, dass ich überall kämpfen muss, dass mein Leben immer ein Krieg ist? Wozu könnte das gut sein im Leben? Und ich will mal fragen, wie Gott sich das vorstellt, wie ich das verändern kann. Bei Josef war die Grundlage seiner Karriere, dass er Frieden mit Gott geschlossen hat über seinem Leben und dass Gott ihm Frieden gegeben hat über seine Vergangenheit. Die Voraussetzung dafür, dass Gott mit Josef diese Weltkarriere gemacht hat, dass er ihn zum Brötchengeber der ganzen antiken Welt gemacht hat, das war die Versöhnung mit seinen Brüdern. Das Große hängt immer mit dem Kleinen zusammen. Und diese große Karriere hat die Wurzel in dieser Versöhnung, in dieser kleinen Versöhnung mit der eigenen Familie. Und die Grundlage dieses Friedens war, dass er seine Verwundungen und Verletzungen abgegeben hat. Und abgeben heißt wirklich abgeben. Abgeben heißt vergessen. Abgeben heißt, diese Dinge dürfen mich jetzt nicht mehr quälen. Diese Dinge, die gehören jetzt Gott und sie gehören nicht mehr mir. Wisst ihr, wer nicht abgibt, wer seinen Wut und Hass und den Zorn, die Verbitterung, die Unversöhnlichkeit, wer das nicht abgibt, wer nicht vergeben kann, der hat die Hände nicht frei, um Frieden anzunehmen. Der hat die Hände nicht frei, um anderen wieder die Hand zu geben. Der hat auch die Hände nicht frei zum Segnen übrigens. Wer so seine Hände gebraucht, dass er das alles festhalten muss, der hat die Hände nicht frei zum Segnen. Zum Segnen braucht man immer leere Hände. Wenn ich Gott meine Verletzungen abgebe, dann muss ich nicht mehr dran kaputt gehen, nicht mehr dran zerbrechen. Und dann dürfen mich diese Dinge nicht zerstören, sondern dann sind sie bei Gott und da gehören sie hin. Der Hass, der Zorn und die Wut, die es in deinem Leben gibt, die gehören nicht in dein Herz. Das ist der falsche Ort. Dein Herz ist der falsche Ort für diese Dinge, sondern die gehören ans Kreuz. Wenn diese Dinge in deinem Herzen bleiben, werden sie dich vergiften. Und werden sie dich zerstören. Du wirst nicht attraktiv werden, wenn diese Dinge in deinem Herzen wohnen. Aber wenn sie unter das Kreuz kommen, dann zerstört Jesus das, was dich zerstören will. Deshalb ist das Kreuz der einzige Ort, wo das hingehört. Vor einigen Jahren bin ich einem Afrika-Missionar begegnet, der nach 9 Jahren Missionsarbeit wieder nach Hause zurückkehrte. Und er erzählt in einem Gottesdienst, ja, wie sich manche Beziehungen in Afrika schwierig gestaltet haben. Da war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, da lief manches ziemlich krumm. Und er sagte dann, als er heimging, war er versucht zu sagen, rutsch mir doch alle den Buckel runter da in Afrika, ich gehe jetzt heim und ihr könnt bleiben, wo ihr seid und machen, was ihr wollt. Ich kümmere mich nicht mehr drum. Und bevor er heimging, machte er aber noch einen Kurs für zurückkehrende Missionare und dort hat man ihm dann erklärt, dass sowas nicht funktioniert. Dass man die belastenden Verhältnisse und Beziehungen nie hinter sich lassen kann. Und dann erzählte er, wie er angefangen hat, eine Rundreise zu machen. Und wie er zu jedem gegangen ist, mit dem er Schwierigkeiten hatte. Wie er zu jedem gegangen ist, mit dem die Beziehung nicht klar war. Und Versöhnung praktiziert hat, sich ausgesöhnt hat mit den Menschen und Verzeihung gebeten hat, wo er Fehler gemacht hat. Die Dinge geklärt hat, die zu klären waren und die Problembeziehungen zu klären. Und er hatte in diesem Gottesdienst einen Rucksack dabei, einen Rucksack voll mit Steinen. Als er das so erzählt hat, hat er immer einen Stein nach dem anderen auf den Altar gelegt. Als ein Bild dafür, wie er diese ganzen schwierigen Beziehungen abgegeben hat an Gott, bis der Rucksack leer war. Wisst ihr, jeder von uns trägt solche unsichtbaren Rucksäcke mit sich rum. Rucksäcke, in denen wir die Steine des Lebens mit uns rumtransportieren. Steine, wo Wut draufsteht, Steine, wo Zorn draufsteht, Steine, wo Verbitterung draufsteht. Und die schleppen wir zentnerschwer in unserem Leben mit rum. Und ich möchte dich heute Morgen herzlich bitten, dass du diesen Rucksack, den du mitgebracht hast nach Eidlingen, nicht wieder mit nach Hause nimmst. Lass ihn da. Lass ihn hier in Eidlingen liegen, pack die Steine aus. Pack die Steine aus in einem Gespräch mit einem Menschen. Wisst ihr, die Eidlinger Schwestern, die sind seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, seelischen Müll hier zu behalten. Seelische Müllentsorger, das ist die Spezialität dieses Ortes in Eidlingen. Nützt doch diese Gelegenheit und lasst den Müll eures Lebens da. Das ist keine Beleidigung, wenn ich diese Schwestern als seelische Müllabfuhr bezeichne. Das ist ein Ehrentitel. Die freuen sich drüber, wenn ihr auspackt. Die freuen sich drüber, wenn ihr abladet. Der Gott Josefs ist ein Gott, der sich um unsere Verletzungen kümmert. Und der diese Verletzungen aber nicht mit Rache und Hass behandelt, sondern der uns auf einen Weg der Heilung mitnimmt. Aus der Heilung Josefs ist im Leben dieses Mannes eine Explosion der Liebe erwachsen. Und als er sich am Ende dieser Geschichte mit den Brüdern weinend in den Armen liegt, da ist auch äußerlich etwas gut geworden, was innerlich schon heil geworden ist. Aus einer Bruchfamilie, aus einer Konfliktfamilie, aus einer Risikofamilie ist hier eine Versöhnungsfamilie geworden. Und das alles, weil Josef diese Geschichte des Vertrauens gelebt hat, Vertrauen in die Offenbarung, in das Wort Gottes. Und da ist eine Geschichte der Versöhnung geworden. Und deshalb wird aus dieser Geschichte auch eine Geschichte der Verantwortung. Und das ist das dritte und letzte, was ich auf den Nenner bringen möchte. Vertrauen ist der Anfang von Verantwortung. Vertrauen ist der Anfang von Verantwortung. Verantwortung ist eine Frage der Liebe. Verantwortung kann aber nur der übernehmen, der sich nicht ständig um sich selber dreht. der sich nicht ständig mit sich selber beschäftigt. Und Josef war einer, weil er das alles abgegeben hat, war er frei für andere. Konnte er aufblicken, konnte er nach außen blicken, konnte er auf das Leben anderer Menschen blicken und konnte er Verantwortung übernehmen. Überall, wo er hinkam, hat er Verantwortung übernommen. Im Haus Potiphars, da wollte er nicht hin, da wurde er als Sklave verkauft. Hätte auch sagen können, ich mache Dienst nach Vorschrift, rutsch mir den Buckel runter, was soll ich hier? Nein, er hat Verantwortung übernommen im Hause, wo er Sklave war. Und dann kommt er in den Knast, er übernimmt Verantwortung im Knast, wo andere resignieren, organisiert er den Knastbetrieb, sodass sich der Chef hier einen faulen Lenz machen kann. Und als der Pharao ihn schließlich dann bestellt, um ihm die Träume zu deuten, da übernimmt er Verantwortung für das größte Weltreich der antiken Welt. Das ist Josef. Ein Mensch, der Verantwortung übernimmt. Der hat nie nur gefragt, wo bleibe ich bei der Geschichte, sondern der hat das Ganze im Blick gehabt. Er hat sich um andere gekümmert und das können nur Leute, die sich nicht ständig nur um sich selber drehen. Am Ende kommt die ganze Welt zu Josef und am Ende dieser Geschichte im ersten Buch Mose, da merken wir, wie Gott Geschichte macht. Wenn wir mal ehrlich sind, man muss ja sagen, die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs war Provinzgeschichte. Das war Ziegenhirtengeschichte in der altorientalischen Pampa. Wen interessiert das? Das ist eine Detailgeschichte. Das kratzt die Welt in etwa so, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Juckt doch niemand. Mit Josef ändert sich das. Was diese private Familiengeschichte war, wird auf einmal zur Weltgeschichte. Aber ohne diese Familiengeschichte, ohne den Glauben Abrahams, der aus einem Dorf in Ur in Chaldäa auszieht auf den Ruf Gottes hin, ohne diese Glaubensgeschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs wäre es nie zu dieser Weltgeschichte Josefs gekommen. Eure Familiengeschichte, eure private Lebensgeschichte hat einen direkten Zusammenhang mit der Weltgeschichte. Und das eine gibt es nie ohne das andere. Und die Art und Weise, wie du deine Beziehungen lebst, die Art und Weise, wie du einmal deine Kinder erziehen wirst, die Art und Weise, wie ihr einmal Familie gestalten werdet, hat eine weltpolitische Dimension. Das eine erwächst immer aus dem anderen, das Große kommt aus dem Kleinen. Wir stehen ja manchmal in der Versuchung zu sagen, Mensch, was ich mache, wen kratzt das? Ist doch nicht wichtig. Ich und mein kleines Leben sind völlig bedeutungslos. Diese Geschichte zeigt, dass das nicht stimmt. Aus der Geschichte dieser popligen Ziegenhirten wird Weltgeschichte. Wir denken manchmal, die Weltgeschichte, die wird im Weißen Haus oder an der Wall Street gemacht. Diese Geschichte zeigt uns, sie wird in den Familien gemacht. Der Art und Weise, wie wir klarkommen mit unseren Beziehungen, wie wir Konflikte lösen, wie wir Versöhnung leben, wie wir Vergebung praktizieren, aus diesen Dingen entsteht Weltgeschichte. Wisst ihr, in den USA werden zurzeit 50% aller Ehen geschieden. Und es sind auch 50% aller christlichen Ehen. Heinz Spindler und ich haben uns heute Morgen da mal drüber unterhalten. Und wenn es läuft, wie es seither gelaufen ist, werden in 10 bis 20 Jahren auch in Deutschland 50% aller christlichen Ehen geschieden. Und wir haben es heute in der Hand. Ihr habt es in der Hand. Es ist eure Generation, die es in der Hand hat, die Welt zu verändern, indem ihr in diesen kleinen, elementaren Beziehungen eures Lebens es anders macht. Anders lebt, als vielleicht eure Eltern es gelebt haben. Anders lebt, als diese Gesellschaft es lebt. Wenn ihr eine Veränderung machen wollt in unserem Land, dann fangt an, euer Leben und eure Beziehungen zu verändern. Die Weltgeschichte wird entschieden in der Art und Weise, wie ihr Freundschaften lebt, in der Art und Weise, wie ihr mit euren Eltern umgeht. Die Weltgeschichte wird entschieden, wie ihr in euren Jugendkreisen miteinander umgeht. Ob ihr die heißen Eisen in eurem Jugendkreis anpackt oder ob ihr nur an der Oberfläche ein bisschen Staub abwischt, da entscheidet sich die Weltgeschichte von morgen. Denke nicht zu klein von dem, was du tust. Denke nicht zu klein davon, wenn du Jungschau hältst. Denke nicht zu klein davon, wenn du dich im Jugendkreis engagierst. Denke nicht zu klein davon, wenn du es geschafft hast, einen deiner Freunde oder Freundinnen hierher mitzubringen. Wer von uns weiß denn, was aus diesem Pfingstjugendtreffen 2010 alles passiert? Josef wusste nicht, was daraus passiert, als er in der Zisterne saß. Diese Zisterne war der Anfangspunkt einer Weltrettung. Vertrauen ist der Anfang von allem. Und in Jesus hat Gott Vertrauen in uns investiert. Ich war vor vielen Jahren in einem Pro-Christ-Arbeitskreis. Wir haben da mal eine lustige Diskussion gehabt. Da ging es um ein Plakat, ob man den Slogan bringen kann, Gott glaubt an uns, ob der theologisch okay ist oder nicht. Ist jetzt völlig belanglos, kann man sich schön drüber streiten. Gott glaubt an uns, ob man das so sagen kann. Aber ich glaube, im Kern ist das schon richtig. Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich und will eine Geschichte mit dir machen. Und das hängt damit zusammen, dass Gott in deinem Leben nicht das sieht, was du bist. Gott sieht in deinem Leben nicht nur die zerbrochenen Beziehungen. Er sieht in deinem Leben nicht nur die Verbitterung. Er sieht in deinem Leben nicht die Schuld, nicht die Verletzung, nicht den Zorn und den Hass und die Wut. Das alles sieht Gott nicht. Sondern er sieht heute schon in deinem Leben das, was er aus dir machen möchte. Er hat heute schon das Bild vor Augen, in das er dich umgestalten möchte. Gott hat eine Veränderung mit dir vor. Und ich weiß, dass jeder von uns die Sehnsucht nach einer Veränderung im Leben hat. Und Gott hat heute schon ein Bild vor sich auf dem Schreibtisch, und auf seinem göttlichen Schreibtisch im Himmel. Da ist heute schon ein Bild, so wie du einmal werden sollst, obwohl du es heute noch meilenweit nicht bist. Und wir haben alle miteinander nicht den Hauch einer Ahnung davon, was Gott aus unserem Leben machen kann, wenn wir es ihm überlassen, wenn wir ihn mal machen lassen und wenn wir auf ihn vertrauen und auf seine Verheißung, die der Anfang von allem ist. Lass deine Schuld hier in Eidlingen, lass deine Bitterkeit da, lass deinen Hass da, lass den ganzen seelischen Schrott und Müll da und gehe als ein Mensch nach Hause, in dem eine Geschichte der Veränderung beginnt. Seit Gott, der Vater, seinen Sohn für dich gegeben hat, wartet er gespannt darauf, was daraus werden kann, mit der Liebe in deinem Leben. Er wartet gespannt darauf, wie es zu einer Veränderung kommt, zu einer Veränderung deiner Beziehungen und wie es aus einer Veränderung deiner Beziehung zu einer Veränderung deiner Umgebung kommt und wie es aus der Veränderung deiner Umgebung zu einer Veränderung dieser Welt kommt. Das ist eine spannende Story. Halt die Augen auf. Amen. Ich möchte beten. Du groß und barmherziger Gott, wir leben in einer Welt, die Hunger hat. Die genauso Hunger hat, wie die Welt damals Hunger nach Brot hatte. Und wir leben in einer Welt, die hungert nach Liebe. Einer Welt, die Hunger hat nach Versöhnung. Einer Welt, die Hunger hat nach einem Wort, das Sinn macht, nach einem Wort, das Hoffnung gibt, nach einem Wort, das Leben spendet. Und wir bitten dich von Herzen, dass du uns zu Weltveränderern umgestaltet, indem du uns umgestaltest zu Menschen, die treu sind in Beziehungen, indem du uns umgestaltest zu Menschen, die treu sind in den Verhältnissen, in den kleinen oder großen Dingen, in die du uns hineinstellst, die treu sind in den kleinen Jungscharen und Jugendkreisen, die treu sind in ihrem Beruf, die treu sind in ihrer Ehe. Wir bitten dich von Herzen, dass du uns umgestaltest zu Menschen, mit denen du deine Welt veränderst, weil du sie liebst. Wir bitten dich von Herzen, dass wir da lassen können, was uns das Leben schwer macht, dass wir den Rucksack absetzen können mitsamt den ganzen Steinen, mitsamt dem Seelenmüll, der da drin ist, und dass wir befreit und dass wir gewiss und dass wir getröstet wieder nach Hause gehen können in den Alltag. Erbarm dich über uns in deinem Namen. Amen. Applaus